Hallo, willkommen zu Kernel Panic Board on Fire, dem Pengotronics Firmenpodcast, sag ich mal. Das ging richtig attraktiv. Trotzdem nicht abschalten. Wir haben nämlich jedes Mal spannende Lagerfeuergeschichten aus dem Embedded Software Umfeld, die wir uns lange Zeit untereinander erzählt haben und dann halt auch mal an die Öffentlichkeit damit gehen wollen. Und ja, das machen wir jetzt schon. Wir machen es 9 Folgen lang. Nach dieser machen wir es 10 Folgen. Das ist nämlich die 10. Folge jetzt. Ja, ein kleines Jubiläum also. Genau. Immer dabei bin ich, das Leonard und eben Pengotronics Hardware Team. Da baue ich Geräte und mache dann auch so ein bisschen Software dafür. Aber wir haben auch Leute, die richtig hauptberuflich Software machen. Nämlich zum Beispiel Rufen, und der ist heute hier.
Genau. Und ich bin im Pengotronics Grafikteam. Hab da aber mal nicht angefangen, sondern war auch mal im Hardware-Team. Und habe damals mich auf Testing fokussiert, als ich bei Pengotronics angefangen habe.
Das bringt uns direkt zum Thema heute. Wir wollen nämlich heute mal über LabGrid sprechen. Das automatisierte Testing Framework, mögt ihr so genannt werden?
Jein, also auch, ist immer ein bisschen schwer, das den Leuten so initial zu erklären, weil es quasi 3 verschiedene Dinge auf einmal tut, was sich so ein bisschen auch bei der Entwicklung ergeben hat. Wir haben halt zum einen diese Idee, dass wir bei Pengotronics oft das Problem haben, dass wir von dem Kunden genau eine Hardware bekommen, weil Produkt ist noch in Entwicklung, ist noch nicht fertig und so viel davon kann man nicht hergeben, man braucht selbst auch noch welche. Mhm. Und dann haben wir aber mehrere Teams, die daran arbeiten wollen. Also irgendwer möchte die Software für das Gerät fertig machen, also so die ganzen Integrationsteil, quasi das System D und die User Space Applikation zusammenstecken. Ein anderes Team möchte den Bootloader da drauf endlich zum Laufen bringen und die dritten, die da ran wollen, sind die Kernel-Leute, weil auch der soll am Ende funktionieren. Und dann hatten wir zumindest, bevor wir das LabGrid hatten, immer das Problem, dass die sich untereinander absprechen mussten und dann hat der eine dem anderen das Wort vom Tisch geklaut.
Also da ging es halt so, die Platine kam rein Kunden und dann hat sich jemand die gegriffen und bei sich angesteckt und
wer zuerst anfängt, programmiert zuerst.
Wer den tiefsten Knoten auf seinem Schreibtisch bildet, mit Kabeln, die an dem Board dranhängen, der hat gewonnen.
Ja, also es ist nicht so, dass wir da so riesige Knoten hatten. Es gab vorher auch schon Ansätze, das so ein bisschen zu modularisieren. Wir hatten zum Beispiel, habe ich dann später gelernt, als ich schon eine Weile da war, gab es mal so einen Ansatz, dass es so Kisten gibt, wo die Hardware dann drinsteckt und dann kommen dann nur noch 3 Kabel raus und die kannst du anschließen. Hat sich aber auch rausgestellt, das ist nicht so richtig praktikabel, weil die Kisten sind groß und dann sind die Schreibtische voll und du kannst deinen Kollegen nicht mehr sehen, weil da so ein Stapel steht. Von daher, ja, genau. Ja, so haben wir das früher mal gemacht. Und dann wollten wir aber irgendwas haben, damit die Leute das untereinander teilen können, ohne die Hardware jetzt nehmen zu müssen und die dann hinzustellen und dann den Computer anschließen zu müssen. Weil das ja auch wieder Zeit und Aufwand ist, wenn man erstmal rauskriegen muss, welcher Kollege die Hardware gerade am Wickel hat.
Über das Netzwerk.
So ist es. Da gab's damals auch schon so einen ersten Ansatz. Wir hatten ein Tool, das ist in einer Nacht- und Nebel-Hacking-Aktion damals entstanden, wie das häufig so ist, weil man dieses Problem erkannt hat, aber man hat das halt nicht systematisch angegangen, sondern es wurden so kleine Utilities gehackt. Und ich glaube, das hieß PTX Remote Lab, was jetzt, also vom Namen her, wie du Namen so weißt, ziemlich eindeutig.
Passt ins Schema.
Genau, dachte ich auch. Und das konnte aber primär so Power ein- und ausschalten und ab und zu vielleicht mal so auf so eine serielle Konsole zugreifen. Wir hatten damals schon, es gibt von einem Hersteller, nennt sich Moxa, so 19-Zoll-Geräte. Da fallen hinten ganz viele serielle Ports raus. Ich glaube 8 bis 16 oder glaube ich sogar bis 24 Stück.
Ganz klassisches RS-232.
Genau, RS-232, 15 Volt. Genau, weil damals war die Hardware halt noch so aufgebaut, dass das häufig RS-232 war, glücklicherweise. Und dann konnte man mit Power und RS-232 schon viel erreichen. Und dieses Utility war halt in der Lage, zum einen diese Power da zu switchen und herauszufinden, zu welchem Moxa man jetzt gehen muss, wenn man mit seinem Brett reden möchte.
Also man hatte schon die Platine vom Kunden gekriegt und hat sie irgendwo hingehängt in ein...
Genau, man hatte irgendwo so ein kleines 19-Zoll-Rack stehen. Ja. Da war einmal der 19-Zoll-Power-Switch eingebaut, wo hinten dann einfach normale Schoko-Steckdosen rauskamen an einem Verlängerungskabel. Und und an derselben Stelle kamen dann auch die seriellen Schnittstellen von dem Moxer raus. Und dann hat man halt gesagt, ich, der Rufen, habe jetzt dieses Board angenommen. Ich packe das jetzt auf Platz den da. Aber der Port hatte halt, der Powerport hatte dann Nummer 1 und der Moxer hatte Nummer 1. Die beiden waren frei. Und dann hast du gesagt, okay, ich habe irgendwie Remote Lab Nummer 4. Und dann hat man das, die Remote Lab Nummer vorne mal 1000 multipliziert und den Port drauf addiert. Und dann wäre das 4001 gewesen. Und dann konnte ich nachher meinem Kollegen zurufen, hey, Hardware ist frei, 4001, und dann kannst du loslegen. So war das mal.
So war es gewesen. Man hat die Grenzen des Systems erkundet.
Ja, also häufig war es zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, dann schon so, dass viele der Geräte gar keine echte RS-232 serielle mehr hatten. Mit 15 Volt?
Ja, ja.
Weil 15 Volt waren halt auch nicht immer da. Es sind nicht immer industrielle Geräte mit 24 Volt Stromversorgung und dann brauchst du irgendwie Konverter und das ist alles nicht so schön. Deswegen haben viele schon die TTL-Spannung von 3,3 Volt oder 5 Volt benutzt. Und dann ist es halt auch so, dass diese Moxa-Switches ziemlich teuer sind, habe ich dann herausgefunden. Da bezahlt man schon ordentlich Geld für. Für so Power-Material ist das okay, aber diese Moxa-Geschichte kommt halt eigentlich aus dem industriellen Datenzentrumsumfeld, jedenfalls soweit ich das verstanden habe, dass du deine Server da über seriell auch mit anbinden kannst. Genau. Deswegen war unser Wunsch eigentlich mehr so Richtung dieser USB-Seriell-Adapter zu gehen. Da gibt's ja diese kleinen USB-TTL-Seriell-Wandler, die wir möglicherweise alle kennen. Für alle, die sie nicht kennen, das sind kleine Boards, da ist auf der einen Seite ein USB-A-Stecker dran, dann ist ein PCB mit einem kleinen Konverterchip drauf und auf der anderen Seite sind 2,54 mm Header, wo man dann über kleine Jumper-Wires sein Board ankabeln kann.
Ground RXTX. Genau. Dann und wann gehen sie kaputt und dann nimmt man
einen neuen. Dann nimmt man einen neuen, weil kostet ja nur einen Euro.
Je nachdem, wo du bestellst, schätze ich.
Je nachdem, wie echt dein Originalchip sein soll.
Ja, genau. Das hat man einfach hingenommen, dass das ein
Wegwerfer ist. Genau, dass das ein Wegwerfer-Artikel ist. Und wir haben die damals auch schon viel benutzt. Also wenn die Leute dann Hardware hatten, die halt kein RS-232 in echt mit 15 Volt hatten, haben die das halt dann doch an ihren Computer gestellt, haben zwar das Power noch dann aus ihrer Lab-Infrastruktur genommen, aber das USB-Teil halt in ihren Rechner reingesteckt. Und dann hast du halt wieder die Inflexibilität.
SSH da mal rein.
Genau.
Er ist gerade aus, Entschuldigung.
Ja, geht gerade nicht. Oder der Kollege ist vorher nach Hause gegangen, hat den Computer ausgemacht und dein Kollege sitzt aber auch möglicherweise schon im Homeoffice.
Ja.
Gut. Ja. Und deswegen war der Wunsch da, dafür vielleicht eine Lösung zu finden. Das ist also einer der Teile, die das LabGrid mit übernimmt. Ein anderer Teil, den wir auch haben wollten und zu dem Zeitpunkt nicht hatten, war irgendeine Art von Testinfrastruktur. Also wir bauen ja Software für den Kunden. Und normalerweise würden wir auch gerne validieren, dass das, was wir jetzt neu für den Kunden zusammengebaut haben, genauso funktioniert wie vorher und wir uns keine Regressionen eingetreten haben oder dass die Features genauso umgesetzt sind, wie der Kunde sich das gewünscht hat. Das Buzzword dafür ist Test-Driven Development. Ui. Und in unserem Hardware-Bereich ist es aber so, dass das relativ schwierig ist, wenn man mit Hardware zusammenarbeiten muss, ohne dabei eine Abstraktionsschicht zu haben, weil man quasi jedes Mal das ganze Rad neu erfinden muss. Wie kommuniziere ich über eine serielle Schnittstelle? Jetzt ist die vielleicht nicht lokal, sondern die ist entfernt auf einem anderen Computer. Wie komme ich dann daran? Will ich vielleicht noch extra Dinge dazu machen? Nicht nur seriell und Power schalten, ich will vielleicht auch mal einen Reset Pin anpieksen können oder den Boot-Mode umschalten oder vielleicht ist da auch noch gar kein Bootloader drin, weil ich gerade Bootloader-Entwicklung mache und ich möchte den dann über irgendeinen Weg auf das Device draufladen. Und genau, das war damals ungelöst. Wir heißen, wir haben im LabGrid auch so ein bisschen diese Hardware-Abstraktionsschicht dann da mitgebaut und uns gleichzeitig überlegt, dass wir auch eine Testinfrastruktur mit anbinden können. Und so ist es heutzutage so, dass man die Teile relativ gut getrennt voneinander benutzen kann. Also es gibt auf der einen Seite im LabGrid die Remote-Infrastruktur, wo man halt über ein kleines Programm auf seinem Computer sagen kann, ich möchte die folgende Hardware haben, ich möchte mich da über das Netzwerk hinverbinden, um mit der seriellen Schnittstelle zu reden, möchte Power ein- und ausschalten und gegebenenfalls noch andere Dinge machen, wie den Bootloader hochladen. Auf der nächsten Seite kann man LabGrid als Python-Bibliothek benutzen. LabGrid ist in Python geschrieben. Das hat uns damals, schien uns das sehr attraktiv, weil sehr viele Leute schon Module in Python geschrieben haben, um mit anderer Hardware reden zu können. Das macht es sehr, sehr angenehm. Mhm. Und drittens haben wir einen Plugin geschrieben für einen Python-Testing-Framework. Das nennt sich PyTest, über das man das LabGrid dann wieder benutzen kann, um Tests für die Hardware zu schreiben.
Also sagst du zum Beispiel in deinem Test so, starte das Gerät, warte, bis es auf der Konsole sagt, dass es halt fertig gebootet ist, log dich ein, führe dieses Programm aus, hol das Ergebnis, guck, ob das stimmt. Und das volle Programm kannst du dann in PyTest schön abbilden.
Genau. Und PyTest erschien uns damals einfach das richtige Framework zu sein, um das abzubilden, weil wir an der Stelle schon relativ viel Zeit auch in diese Remote-Infrastruktur und in den Hardware-Abstraktionsteil investiert hatten, dass wir uns ziemlich sicher waren, dass da draußen schon jemand ein Framework gebaut hat, um so Testing abzubilden. Mhm. Da gab es einfach schon genug Dinge,
das muss man nicht selber machen.
Nein. In dem Fall. Genau.
Du hast schon, also es funktioniert übers Netzwerk so. Du hast von verschiedenen Komponenten geredet, die zusammenarbeiten. Welche Komponenten
sind denn da?
Was tut was? Wie geht das? Möglicherweise habe ich schon gehört, dass Leute da dann und wann von verwirrt sind. Ja,
kann ich auch sehr verstehen. Für uns als Entwickler ist die Infrastruktur, die wir da aufgebaut haben und das System, das wir uns ausgedacht haben, halt häufig sehr klar. Und ich finde es persönlich auch immer relativ schwer, das dann klar in schriftliche Dokumentation zu verfassen.
Ja.
Deswegen jetzt die Erklärung in live. Es gibt für diese Remote-Infrastruktur, die das LabGrid implementiert, drei Komponenten. Es gibt einmal einen Coordinator. Davon gibt es genau einen. Der weiß
Pro Installation.
Pro.
Es ist jetzt nicht unser Cloud-Koordinator.
Genau. Ja. Genau, also man setzt quasi seine LabGrid-Installation auf und dann braucht man genau einen Koordinator. Das ist die Stelle, wo getrackt wird, welche Boards gibt es denn überhaupt. Weil das braucht man halt nur an einer Stelle wissen, damit ist das klar. Und es gibt auch nur eine Stelle, wo man nachfragen kann und es ist alles synchron. Und dann gibt es die Komponenten, die den Zugriff auf die Hardware abstrahieren. Das sind sogenannte Exporter. Das ist ein separates Tool, was dann auf einem entfernten Rechner läuft und zum Beispiel dafür sorgt, dass meine serielle Schnittstelle über das Netzwerk freigegeben werden kann. Oder die einem sagen kann, wenn du einen Bootloader hier in das Board reinladen willst, dann musst du erst SSH zu mir machen und folgendes Kommando ausführen. Und das ist darunter dann genau das, was das LabGrid auch macht. Und von diesen Exportern kann man dann beliebig viele in seinem Netz haben. Bei Pengotronics sind jetzt glaube ich, es fluktuiert immer, die Entwickler benutzen manchmal die Exporter dann auch auf den lokalen Rechnern, wenn man nicht umherkommt, wenn man zum Beispiel so ein Display da liegen hat, dann möchte man da gerne draufschauen. Mhm. Die sind dann mal an und mal aus, aber ich glaube, hier haben wir jetzt so 20 Exporter im Netz.
Mhm.
Genau. Und die können halt zwischen eine bis n Ressourcen zur Verfügung stellen, die man auf der anderen Seite dann auf dem Koordinator wieder zusammenstückelt. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte den Powerport von da haben, aber die serielle von da drüben. Und dann ist das im LabGrid auch unterstützt.
Die spielen ein Spiel. Kategorie, mögliche LabGrid-Ressourcen. Ich fange an. PowerPort, der schaltet Boards an und aus.
Genau, IMX USB Loader. Aber ist das eine Ressource? Ich glaube, IMX USB Loader ist eine Ressource an der Stelle.
Es redet mit einem IMX.
Mit einem IMX Prozessor, um da einen Bootloader reinzuladen. Genau.
Wie heißt der? Console Driver? Ist er da? Nee, das ist ein Driver.
Nee, das ist ein Driver, genau. Du meinst bestimmt einen Serial Port.
Ein Serial Network Port.
Ja,
genau. Oh ja, den Unterschied müssen wir auch noch haben.
Genau. Ja, kann ich dir jetzt gerne erklären, wenn du möchtest.
Bis einer nicht mehr kann.
Oh, SysFS GPIO. Das ist ein GPIO von dem entfernten Rechner, den man in das LabGrid exportiert, wo auf der anderen Seite dann ein Board angeschlossen ist, wo man High oder Low hinschicken kann.
Ich kenne die Namen nicht. Ich weiß ungefähr, was sie tun. Der die Webcam betreibt, womit man Video sich übertragen kann.
Das ist ein eine USB-Video-Resource, glaube ich. Resource USB-Video. Ich glaube, das Resource haben wir an der Stelle weggelassen. Genau. Damit kann man sich Video-Feeds anschauen. LXA-IO-Bus.
Ja, das ist kein Product Placement. Aber ihr könntet es im Shop kaufen. shop.linux-automation.com. Also wir haben halt auch mal Geräte extra für LabGrid gebaut. Mit den LXA-IO-Boost-Geräten kann man zum Beispiel Pins toggeln.
Genau, dasselbe wie der SysFS GPIO oder auch die Werte von Pins abfragen, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob wir das implementiert haben. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht gebraucht. Hm. Also die Serverseite kann das, aber ich glaube, im LabGrid ist es nicht drin. Ja. Was bei dem auch relativ schön ist, ist, dass er nicht über USB angebunden ist, sondern über CAN. Das hat sich jetzt ein bisschen solider herausgestellt als die USB-Anbindung. Was haben wir denn noch? Xena-Resource. Das würde ja nichts sagen.
Nein.
Aber es gibt einen Hersteller, der baut Netzwerk-Testing-Equipment. Das war eine Contribution aus der Community. Da kann man seinen Gigabit-Port anschließen und dann kann einem der Xena-Driver sagen, ob das Ethernet, was da rausfällt, valide ist. Und da hat jemand aus der Community es zusammengebaut. Die haben das wohl für Acceptance-Testing nach der Produktion benutzt, soweit ich das verstanden habe.
Ich glaube, ich habe mich hier auf etwas eingelassen, was ich nicht gewinnen kann. Also es gibt viele, also das darauf was hinaus, es gibt halt ganz viele verschiedene Ressourcen, die so ein Exporter halt exportieren kann und die man halt mit LabGrid benutzen kann.
Genau. Und zu jeder dieser Ressourcen gibt es dann auf der LabGrid-Seite wieder einen Treiber, der weiß, wie man diese Ressourcen dann bedienen kann, um dann den Bootloader hochzuladen oder das Netzwerk-Equipment abzufragen oder den Videostream anzuzeigen.
Jo. Wir hatten das Thema Serial Port versus Network Serial Port. Willst du's?
Ja, kann ich erklären. Serial Port so als Ressource im LabGrid gibt's gar nicht. Also kann man benutzen, ist aber eigentlich nicht zu empfehlen, weil der Serial Port, da sagt man quasi...
Ich hoffe, das steht irgendwo in der Doku.
Ja, nicht... Also das ist für einfache Installationen ist das gut zu benutzen, weil wenn ich weiß, ich habe nur einen dieser USB-Serial-Konverter an meinem Laptop, dann taucht der immer im Dev-File-System als TTY-USB-0 auf. Mhm. Und dann ist das durchaus valide, den zu benutzen. Wenn man aber jetzt multiple davon hat, dann ist die Reihenfolge, wie die beim Starten des Computers auftauchen, nicht genau definiert. Und dann möchte man eigentlich den USB-Serial-Port benutzen, wo man den USB-Pfad angibt. Also wo in meiner Baumstruktur aus USB-Devices taucht dieses Gerät auf, weil das wiederum ist eindeutig. Und den Serial-Port benutzen wir dann halt, die Examples benutzen den ganz viel. Genau. Und der Network-Serial-Port ist wiederum ein Serial-Port, der über RFC 2217.
Meine Lieblings-RFC.
Das ist ein RFC, der definiert, wie man serielle Kommunikation über Telnet macht, ins Netzwerk exportieren. Das heißt, der Exporter hat als Funktionalität, dass wenn jemand sagt, er möchte dieses Board benutzen, sozusagen einen Log dafür macht, weiß der Exporter, okay, hier ist dieser USB-Serial-Port definiert und der Nutzer möchte das sehr wahrscheinlich über das Netzwerk benutzen, weil er das über die LabGrid-Infrastruktur nutzen will. Dann starten wir auf der Exporter-Seite ein kleines Programm, das nennt sich Zertonet und sagen dann der Infrastruktur im LabGrid Bescheid, auf welchem Port das verfügbar ist und dann wird dahin eine Netzwerkverbindung aufgebaut, um seriell kommunizieren zu können.
Gut, wir haben den Coordinator gehabt, wir haben den Exporter gehabt.
Fehlt noch der letzte und das ist der Client. Von irgendwo aus muss man die Infrastruktur bedienen können. Das ist ein kleines Command-Line-Utility, auch in Python geschrieben, über das man einmal abfragen kann, welche Boards gibt es denn überhaupt oder welche Plätze sind in meinem System überhaupt definiert. zeig mir mal, wie die aktuellen Ressourcen in so einem Platz aussehen. Da sieht man dann auch, ob da überhaupt irgendwas angeschlossen ist, weil Labcrit unterstützt auch den Fall, dass eine Ressource gar nicht verfügbar ist. Man stelle sich vor, man hat so ein Board, das wartet darauf, dass ein Bootloader hineingeladen wird. Wenn man den da einmal reingeladen hat, dann ist die Ressource aber weg, weil der USB-Chip in dem Board schaltet das dann um. Und damit ist sie nicht mehr verfügbar und sowas trackt Labcrit auch praktischerweise im Hintergrund und kann einem dann sagen, nee, hier ist schon was reingeladen worden oder das kannst du gerade noch nicht benutzen, weil du erst was anderes machen willst. Genau. Und man kann darüber die serielle Verbindung aufmachen, das ruft ein kleines Programm von Pingotronics im Hintergrund auf, was auch die RFC 2217 Schnittstelle implementiert, das nennt sich Microcom. Man kann Power schalten, das funktioniert entweder über SNMP oder über HTTP oder man muss eine SSH-Verbindung aufbauen. Wir unterstützen da sehr so einen großen Strauß an powerschaltbarer Hardware. Genau, man versucht halt so den Großteil der Funktionalitäten zu repräsentieren, die man mit den Ressourcen anstellen kann. Oder halt, wie du vorhin schon gesagt hast, das USB-Video. Man kann also auch Labcrit-Client-Video machen und dann ploppt so ein Fenster auf, wo man die Webcam sehen kann, die dem Board gerade zugeordnet ist.
Also das ist der interaktive Fall. Also ich habe meinen Labcrit-Client und das Erste, was ich ja mache, ist Log.
Genau.
Ja, weil, also, dann sagst du dem Koordinator?
Ja, genau.
Sagst, also, es geht ja darum, Ressourcen zu teilen mit anderen Personen und wenn du dann halt ein Board hast und mehrere Leute möchten damit arbeiten und machen das einfach, dann führt das vielleicht nicht zum richtigen Ergebnis.
Dann führt das auf jeden Fall direkt ins Chaos.
Ja, entsprechend, als Erstes machst du halt Labcrit Client. Also, wenn du es interaktiv benutzt, machst du Labcrit Client Log. Das ist dein Place. Also Places sind eine Zusammenfassung von Ressourcen,
genau.
Die halt zu einem Stück Hardware oder zu mehreren, also mach mal, wie du magst, mäßig. Ne?
Genau, also man hat da so eine gewisse Flexibilität, weil es kann ja auch sein, dass man eine Webcam hat, die gerade auf zwei Hardware-Teile schaut und dann kann man das hin und her schieben. Oder man weiß, diese Kamera guckt halt immer auf einen bestimmten Ort und dann kann man das separat halten. Also wir haben das damals nicht festgezurrt, wie man das zu einem Board zusammenfügen kann, sondern so ein bisschen Flexibilität gelassen. Auch weil die Hardware halt häufig anders aussieht. Also so ein MX6 braucht halt am Ende andere Ressourcen als so ein ROC-Chip-Prozessor. Mhm. Genau.
Gut, ich hab geloggt. So, dann ist noch keine Software an Bord.
Ja, genau.
Das ändert man dann.
Genau, dann gibt es ein Kommando, das nennt sich Bootstrap. Das versucht dann anhand der Ressource, die man für den Platz definiert hat, herauszufinden, was man eigentlich tun muss. Also ob man jetzt die IMX-spezifische Variante aufrufen muss oder die ROC-Chip-spezifische Variante oder
um mit dem USB-Bootloader zum Beispiel zu reden und halt
die erste Software reinzuladen. Genau. Mhm. Und anschließend würde man dann in einem separaten Fenster die Konsole noch aufmachen, damit man überhaupt sieht, dass irgendwas passiert. Außer man hat natürlich eine Videoverbindung und das angeschlossene Display funktioniert auch im Bootloader. Das kann ja auch sein.
Ja, ist natürlich je nachdem, was halt attraktiver ist. Normalerweise ist serielle Konsole.
Häufig ist serielle Konsole das, was man benutzen will.
Das kann man auch automatisieren, ohne größeren Aufwand.
Genau, ohne dass man Bilderkennungsalgorithmen benutzen muss, um rauszufinden, ob da jetzt das Richtige angezeigt wird. Genau.
Oder man spielt die Software natürlich mit dem USB-SD-Mux ein.
Oder mit dem USB-SD-Mux.
Ja, darf man nicht vergessen. Ja.
Ja.
Shop.gi.
Hier ihr freundlicher Linux Automation Werbeblock.
Vielen Dank.
Genau. Genau. Ja. Das ist also der USB-SD-Mux ist eine häufig genutzte Variante für die Test-Suits, die wir für das Distro-Kit, eins unserer Referenz Board Support Packages, da auch benutzen. Weil wir einfach da viel Hardware haben, die einen Micro-SD-Karten-Slot hat. Mhm. Ich muss dazu jetzt auch sagen, dass Kundenhardware, die wir bearbeiten, das häufig nicht hat.
Ein Micro-SD.
Ein Micro-SD-Slot, ja.
Ja,
genau. Gut. Also die initiale Entwicklungshardware häufig natürlich schon, weil man da also einen entsprechenden...
Ja, die Dev-Boards von den Herstellern.
Dann nimmt man halt ein Evaluationsboard vom Hersteller, das hat häufig einen Micro-SD-Slot, da ist das super komfortabel, wenn man damit arbeiten kann, aber die finale Hardware, da spart man sich das häufig dann.
Ja. Also die Idee ist halt, dass du halt du hast eine Micro-SD-Karte und kannst halt umschalten, dass die an den Host angeschlossen wird, dann wird Software eingespielt und dann wird es zurückgeschaltet an das Device, an der Test, und dann kann es davon booten.
Genau.
So als hätte man die Karte rausgesteckt und irgendwo anders rein und dann wieder zurück.
Genau, man spart sich dieses SD-Karten-Juggling, wie ich immer so schön gesagt habe. Also Karte aus dem Gerät raus, in den Computer beschreiben und einmal wieder zurück, weil der USB-SD-Box halt einfach eine USB-Verbindung zu Computer hat und von der aus kann man seine SD-Karte befüllen.
Ja. Ja, aber wenn man das nicht hat, dann muss man mit dem Bootloader reden und dann ist auf einmal EMMC einspielen oder.
Genau, und das passiert häufig über Fastboot. Fastboot kennt man aus der Android-Welt auch. Das wird genutzt, um Software in Speichermedien reinzuschreiben. Das ist ein relativ einfaches Protokoll. Unterstützt auch eine Variante, die nennt sich Sparse. Da wird in dem Image nur angegeben, was man schreiben muss. Und die leeren Bereiche werden als Don't Care markiert und müssen noch nicht geschrieben werden. Das beschleunigt das Ganze extrem, wenn man größere Speicher, aber kleine Bandbreiten hat. Mhm. Also ich habe zum Beispiel relativ langsame Boards mit 8 GB Speicher gehabt. Und ohne Sparse hat das schon so Minuten gedauert, die zu beschreiben. Und mit Sparse bist du im mehr so 20-Sekunden-Bereich und das dann schon deutlich komfortabler.
Wir waren beim interaktiven Use-Case, also eigentlich waren wir bei der Architektur. So welche Komponenten gibt es?
Und dann waren wir beim Client, genau.
So, du hast, du hast vom Client erzählt, dem Client erzählt, aber an sich kannst du es ja entweder als Bibliothek oder den interaktiven Client benutzen.
Genau, wir hatten jetzt über den interaktiven Client geredet. Was man auch machen kann, ist, man kann Labgrid als Python-Bibliothek importieren. Und dann gibt es eine spezielle Ressource, die nennt sich Remote Place. Und da kann man angeben, von welchem Platz man jetzt die Ressourcen hier reinziehen möchte. Das passiert normalerweise in Form von einer YAML-Datei, weil man die YAML-Datei dann sowohl für den Scripting-Teil oder auch für den Testing-Teil benutzen kann. Das macht das Ganze ein bisschen flexibler. Man kann das aber auch rein im Source-Code machen, wenn man möchte. Und dann, wenn Labgrid tatsächlich anfängt, mit dem Board irgendwas machen zu wollen, also die Konsole benutzen zu wollen oder Power schalten, dann wird in dem Moment über die Remote-Infrastruktur abgeflaggt, hey, für diesen Platz, welche Ressourcen existieren da? Und das wird dann intern aufgefüllt. Und dann kann man die so benutzen, als ob man die statisch dort eingetragen hätte. Genau.
Gut. Ich bin kurz davor, eine Zusammenfassung dessen zu machen, was wir bisher gesagt haben. Fehlt dir noch irgendwas vorher? Was haben wir? Wir machen die Zusammenfassung. Wir hatten Coordinator. Mhm. Ja, verwaltet, welche Places es gibt, welche Ressourcen nicht, oder?
Nee, Ressourcen nicht, nein.
Ah,
also, ja. Das ist nicht ganz richtig. Der Coordinator weiß, welche Places es gibt und er kriegt auch von all seinen Exportern gemeldet, welche Ressourcen angemeldet sind und welche verfügbar sind. Weil die müssen ja nicht alle gleichzeitig verfügbar sein. Da hatte ich ja das Beispiel mit dem IMX-USB-Loader genannt zum Beispiel. Und die kann man auch beim Coordinator wieder abfragen. Das ist quasi die zentrale Stelle, wo wir die Informationen von den Exportern zusammensammeln, damit nicht jeder Client zu jedem Exporter gehen muss, um danach zu fragen. Genau.
Exporter haben wir. Kümmern sich, also Exporter, also ich habe immer das Gefühl, dass wir davon ausgehen, dass wir bei Labgrid unsere Remote Lab Infrastruktur mit an den Kunden aus, also den Kunden, also den Nutzer dieser Open Source Software ausliefern und das eigentlich nie so richtig spezifizieren, wie das bei uns aussieht.
Ja.
Wie sieht es eigentlich aus bei uns? Was haben wir da? Haben wir schon Remote Lab gesagt?
Ich glaube,
das auch immer, ohne es einzuführen.
Ja, ich habe vorhin gesagt, dass unser ursprüngliches Utility mal PTX Remote Lab hieß.
Ja.
Genau. Aber was wir unter einem Remote Lab verstehen, ist halt quasi ein größeres 19-Zoll-Rack, wo wir verschiedene Ebenen haben. Ich glaube, es sind 10 Ebenen mit jeweils 2 Plätzen, wo man dann Boards hinlegen kann. Jetzt unabhängig von den Places, die wir im Coordinator, das sind jetzt einfach Plätze, an diesem Ort kann man etwas hinlegen.
Ja.
Genau. In dem Rack ist ein kleiner Rechner eingebaut. Mhm. Und ich glaube, das sind bei uns noch alte APUs. Wahrscheinlich würde man heutzutage eher sowas wie so einen kleinen Intel-NUC nehmen.
Das wäre, also Chris ist hier beim Aufnehmen mit dabei und das wäre seine Gelegenheit, sich einzubringen. Er kennt sich damit aus. Er schüttelt mit dem Kopf.
Okay.
Falls man es nicht hört, wie er mit dem Kopf schüttelt.
Okay, ja. Genau, also wenn man dieselbe Infrastruktur nochmal aufbauen würde hier bei uns. Aber wir haben auch über die Zeit gelernt, dass das nicht der ideale Aufbau ist. Anyway, 19 Zoll Schränke, 10 Ebenen, jeweils 2 Plätze, das heißt 20 Plätze. Ein kleiner Computer, auf dem dann der LabGrid Exporter läuft. Dazu einen Netzwerkswitch, um Netzwerk auch für die Geräte zur Verfügung zu stellen. Bei Pangotronics gibt es über alle Remote Labs, wie wir dieses Gesamtkonstrukt dann nennen, ein großes Netz, in dem alle Geräte drin hängen und dann auch eine IP-Adresse bekommen, damit man für die Entwicklung sowas wie das Root-Dateisystem über NFS holen kann. Dazu einen Power-Switch mit mindestens 20 Ports. Ich glaube, häufig haben die bei uns dann 24 und dann bleiben 4 ungenutzt. Und einen Haufen USB-Hubs.
Mit der Teil, Ports. Mit dem wir am zufriedensten sind. Sein USB-Bau, also es sind halt 10-Port-Switches, Hubs, 10-Port-Hubs.
Ja, genau.
Und jeweils 4 Stück hängen an so einem Remote-Lab dran.
Dann hat man 40 USB-Ports.
Ja.
Das heißt, 2 pro Gerät.
Ja. Ja, manchmal auch ein bisschen eng. Und manchmal fallen die auch raus. Die sind auch ein Wegwerfartikel.
Ja, das ist leider so ein Problem. Vor allem eins der Probleme, was wir haben, ist, dass sich das gegenseitig beeinflussen kann. Wir heißen, man hat ja dann nicht ein Gerät an nur einem USB-Hub angeschlossen, sondern da sind dann 3, 4, 5, 6 Geräte angeschlossen. Und es kann halt sein, dass wenn irgendeines der Geräte wackelt, ich weiß, dass wir zum Beispiel mal einen Fehler bei uns im Bootloader hatten, dass wir das USB auf den IMX-Geräten vom Bootrom nicht richtig übernommen haben. Und dann hat das auf der USB-Seite auf dem Remote-Lab-Rechner dazu geführt, dass der gesehen hat, irgendwas ist mit dem USB gerade komisch. Und dann hat er immer den großen Hammer rausgeholt und hat den ganzen Bus dahinter resettet. Und das sorgt dann natürlich dafür, dass alle weiteren Geräte, die an demselben Hub angeschlossen sind, auch einmal umfallen.
Ja gut, das sind ja nur 10.
Ja, es macht keinen Unterschied. Möglicherweise lief da ja auch gerade kein automatisiertes Testen, um festzustellen, dass das Gerät noch... Genau.
Ja, da haben wir uns auch was für überlegt von der Linux Automation GmbH. Das LXATAC, jetzt verfügbar. Shop, Punkt. Ja, also ein Linux-Rechner, wo man, wo die Grundidee ist, also es ist ein kleinerer Linux-Rechner als das, was wir so in den Racks hängen haben. Genau. Und die Idee ist, dass man ein Device an der Test anschließt.
Genau.
Und wenn dann das USB davon kaputt geht, dann...
Geht halt nur ein Gerät kaputt, das ist verschmerzbar. Wir ändern quasi so die Relation zwischen, wir haben ein Gerät, was 20 Boards bespielt, zu wir haben eigentlich ein Gerät, was ein anderes Gerät bespielt und dabei noch zusätzliche Funktionen dazu bringt, wie zum Beispiel, dass man messen kann, wie viel Strom die andere Seite, also das Board, mit dem man gerade kommuniziert, tatsächlich misst. Oder dass wir da auch generell einen echten seriellen Port haben. Also nicht mehr diese USB-Seriell-Wandler.
Was? Die sind auch super zuverlässig.
Ja, gerade für die hohen Geschwindigkeiten ist das dann nur so bedingt der Fall. Je nachdem, wie gut die Qualität des Chips gerade ist.
Ja. Ja. Da arbeite ich übrigens viel dran. Also falls sich jemand gefragt hat, was ist deine Hardware-Abteilung? Warum hat die Firma das? Aber es ist ein bisschen unangenehm, so eine Verkaufsveranstaltung draus zu machen. Wir gehen weiter.
Ja,
wir gehen. Aber es ist ein tolles Produkt. So ist es. Ja, also bei uns sieht es in der Regel noch so aus, dass wir halt diese Remote Labs haben und da ist halt ein Server drin für 20 Geräte sind es, glaube ich. Das kommt ungefähr. Genau, da haben wir jetzt mittlerweile, ich glaube, es geht bis P.
Ja, genau.
Manche sind aber besonders. Es geht von A bis P oder Q.
Ja, welcher Buchstabe genau, ist aber
später.
Ich weiß, es gab früher, ich glaube, wir haben die alten Remote Labs, also die alte Infrastruktur aus den Power Switchen und den Moxa Switchen irgendwann mal in das Namensschema für die Buchstaben übernommen. Das weiß ich, da weiß ich zum Beispiel, dass Remote Lab A bis E sind, glaube ich, die neuen.
Ja, ja, ja.
und F, glaube ich, nicht mehr. Nee, und dann so, kommen die, und dann geht's hinten im Alphabet wieder weiter. Ja. Aber von den großen Rex haben wir jetzt, glaube ich, 8.
I don't know.
Ich glaube, es sind 8.
Okay.
Also wir haben auch immer noch Spare, glaube ich, so, dass wir, wenn es wieder neue Hardware gibt, diese Remote Labs haben natürlich die Angewohnheit, einfach voll zu sein.
Hardware kommt dann nur rein.
Ja, aber sie kommt dann nicht wieder raus und dann muss man halt mal wieder ein neues Rack hinstellen. Genau.
Genau. Dann, achso, wir haben natürlich noch den IO-Bus da dran.
Genau, also die haben halt einen CAN-Interface. Ich glaube sogar einen PCIe-CAN-Interface.
Gar nicht mehr USB. Ich habe das da selber reingebaut. Bei A, nee, bei B bis F.
Genau, weil wir festgestellt haben, dass es sehr viel solider als die USB-Schnittstelle. Funktioniert gut.
Ja. Shop, Punkt.
Okay.
Wir müssen da jetzt von weg. Spielen wir es mal durch für ein Board. Also, es kommt ein Board rein.
Mhm.
So, was machst du?
Erstmal gucke ich mir an, welche Verbindung braucht das Board überhaupt? Mhm. Ist da ein normales Netzteil dabei, was für den Powerport passt? Wenn ja, super. Manchmal kriegen wir die Boards auch geliefert und da steht dann irgendwie, ja, sie brauchen
hier
irgendwie
ungefähr
folgende
Volt
Klemme rein. Und 24 Volt. Und dann gehe ich runter bei uns ins Labor und gucke, ob wir noch ein 24 Volt Netzteil haben, nehme das dann mit. Adaptiere mir über Bananenstecker den richtigen Stecker für das Board da drauf.
Auf diesem Pad sollte Ground, RX und TX liegen.
Genau.
Ja.
Genau, erstmal Power fertig machen, dann gucke ich mir an, wie wir die Serielle da dran kriegen. Manchmal haben die Boards heutzutage auch schon einfach den USB-Seriell-Wandler drauf. Gerade die Development-Boards von den Herstellern ist das häufig so. Und dann muss ich nur noch ein USB-C oder Micro-USB-Kabel dazu
Wenn
stecken.
Wenn jemand von den Kunden zuhört, bitte schließt die 5 Volt von diesem Adapter
ja.
nicht so an, dass sie das gesamte Ding powert.
Genau, nicht so anschließen, dass sie das gesamte Ding powert, sondern die 5 Volt von diesem Adapter sollten über das USB gepowert sein, aber sonst mit dem Rest des Boards nicht verbunden sein.
Mhm.
Weil das hat die schöne Eigenschaft, dass wenn man dann Power für das Board abschaltet, die Serielle nicht mit verschwindet mhm. und wieder auftaucht, weil das beim Testen Probleme verursachen kann. Und dann muss ich mir halt noch anschauen, wie ich den Bootloader da reinkriege. Und häufig ist das halt auch eine USB-Verbindung, Micro-USB oder USB-C-Port.
Mhm.
Und dann nehme ich mir die richtigen Kabel und meinen adaptierten Netzwerkstecker, gehe zu einem Remote Lab, stecke dann das Netzwerk schon ein, weil ich den Port dafür einfach auf dem Power-Switch ablesen kann. Und dann kann ich im LabGrid-Client ein Subkommando aufrufen, das nennt sich Monitor. Und dann sagt mir LabGrid, was gerade so passiert mit den Ressourcen. Also welche auftauchen, welche verschwinden.
Mhm.
Und bei uns ist es halt so, dass für alle Ports an den USB-Hubs sind alle Resource-Typen definiert. Also es könnte eine USB-Serielle sein oder es könnte ein IMX-USB-Loader sein oder ein Rockchip-USB oder irgendwas.
Das ist halt auch noch so ein Ding, was wir nicht erwähnt haben. Also es steht halt bei uns an den USB-Hubs steht halt dran, welcher Port sie sind.
Ja.
Und so kann man halt, also man steckt es da rein und dann kann man halt, weiß man, das ist Hub 4, Port 8 oder so.
Genau.
Und so funktioniert halt auch die Zuordnung dann später im LabGrid, dass sie halt eindeutig ist. So,
ja.
Zu diesem Place gehört halt dieser USB-Port.
Genau. Und dann stecke ich quasi einmal das USB-Kabel in das Board und in den Hub. Und solange das LabGrid-Client-Monitor läuft und ich dann auch meinetwegen manuell über den Power-Switch den Port einschalte, sagt das LabGrid, ey, ich habe hier gerade einen IMX-USB-Loader und einen USB-Seriell-Port genommen. Und dann kann ich genau diesen String, den mir das LabGrid-Client-Monitor mit ausgibt, nehmen und sagen, ich möchte jetzt für den neuen Platz, den ich gerade mit LabGrid-Client-P-Name-Create angelegt habe, die folgende Ressource hinzufügen als Match.
Mhm.
Die Idee dahinter ist, wenn, das war, kommt noch ursprünglich aus der Zeit, wo wir diese statischen Nummern hatten, diese 4001 für, das ist dieser Platz in diesem Remote Lab Nummer 4, dass man da nicht 3 Matches angeben muss, also 3 distinkte Strings, sondern dass man einfach sagen kann, hier alles, was 4001 ist, /Sternchen gehört jetzt zu diesem Platz dazu.
Mhm.
Heutzutage benutzen wir das aber, glaube ich, relativ wenig so.
Also der Match besteht eigentlich immer aus dem vollständigen
Namen. Ja, häufig besteht es aus dem vollständigen Namen. Dann sage ich Labgrid Client, ich möchte für den Place mit dem folgenden Namen die folgende Ressource hinzufügen. Und dann sagt das Labgrid, okay, habe ich hinzugefügt. Und dann kann ich mir über Show noch anschauen, ob ich das richtig gemacht habe, indem ich mit dem vergleiche, ob die jetzt aufgetaucht ist oder nicht. Und das mache ich für alle Ressourcen, die nötig sind. Wenn da zum Beispiel jetzt noch ein Display dran ist, dann muss ich halt losgehen und mir eine USB-Webcam noch dazu besorgen, die auch mit anschließen und das entsprechende, im entsprechenden Match hinzufügen. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich entweder wieder hoch an meinen Schreibtisch gehen oder meinem Kollegen Bescheid sagen.
Wenn du einen Boot-Mode-Pin schalten musst, zum Beispiel damit.
Genau. Da muss ich die Jumper-Wire noch besorgen. Noch
irgendwas anschließen.
Genau. Ja. Das ist halt so immer individuell zu dem, was man gerade da so machen möchte.
Sich das dann,
ja. Kann auch schon mal so ein paar Minütchen dauern, bis man das alles zusammengepuzzelt hat.
Soll passieren.
Ja, weil häufig ist es ja so, dass die Hardware hier bei uns in Hildesheim ankommt. Mhm. Der Kollege, der damit arbeiten soll, ist aber gar nicht mehr regelmäßig in Hildesheim. Das heißt, der sucht sich dann jemanden, der das gerade für ihn in ein Remote Lab legen kann.
Die guten alten Remote Hands.
Remote Hands, Remote Lab. Genau. Jemand braucht mal Remote Hands und dann ist man für kurze Zeit Remote Hands und richtet das für den Kollegen ein. Und kriegt dann häufig auch noch mal so ein Callback. So, nee, funktioniert nicht nee. Ganz.
Kannst hast du mal gucken? Hast du RxTX-Tauschen mal probiert?
Genau. Oder passen die Boot-Mode-Pins? Kannst du mal gucken, ob es dann einen Jumper gibt oder so? Und dann gehst du noch mal hin. Genau. Aber häufig ist das ja keine schwarze Magie. Man muss dann halt einfach noch mal draufschauen. Ich versuche, wenn ich so ein Board einrichte, das dann auch gleich selbst noch mal auszuprobieren, damit ich nicht noch mal hinlaufen muss. Weil je nachdem, wo das eigene Büro ist und das entsprechende Remote-Lab, wo man das jetzt hingelegt hat,
grundsätzlich Dachgeschoss und Keller.
Ja, ja, genau. Man muss immer einmal komplett durch die Firma laufen. Das ist auch meine Erfahrung. Genau.
Und ein Ding, was wir noch nicht angesprochen haben. In dem Moment schreibst du die Strategy.
Ich dann häufig nicht. Also kommt drauf an, wenn ich derjenige bin, der dann mit dem Board arbeiten soll und wir tatsächlich eine Test-Suite für das Board
Du solltest vielleicht erstmal die implizite Frage.
Die Strategy,
was genau. Ist die Strategy? Was ist die Strategy? Warum auch mal eine Strategy?
Genau. Wir hatten in Labgrid das Problem, dass man halt irgendwie abbilden muss, wie die Reihenfolge ist, also die Reihenfolge der Schritte, um ein Board in Betrieb zu nehmen. Um von, da ist nichts drin, da muss ein Bootloader reingeladen werden.
Es ist aus,
genau. Der Strom muss eingeschaltet werden, der Bootloader muss rein und so weiter. Also wie beschreibe ich das? Und die Idee hinter der Strategy ist, dass das genau wie so ein Treiber halt genau diese Informationen enthält und die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge ausführt. Labgrid selbst hat auch Strategies. Die sind aber als Startpunkt dafür gedacht, seine eigenen Strategies zu schreiben. Wir haben ein kleines Beispiel, wie Labgrid mit O-Board umgeben kann, um da auf einem Board sich einzuloggen und das zu benutzen. Und wir haben ein kleines Beispiel für Barebox, weil das so ein bisschen unterschiedlich ist, wie U-Board und Barebox sich nachher verhalten. Aber insgesamt ist die Idee, dass wenn ich ein spezielles Board habe, was auch spezielle Anforderungen hat, dass ich das dann selbst benutzen, also selbst diese Strategy schreiben muss. Als kompliziertestes Beispiel dazu fallen mir so FPGA-Boards ein, wo du teilweise erst den FPGA über die Bring-Up-Kommandos in Betrieb nehmen musst, bevor der FPGA mit seinem Softcore dann die Hardware-Cores anpieksen kann.
Also die Strategy hat halt verschiedene Zustände, in denen ein Board sein, also das Board kann von sich aus in verschiedenen Zuständen sein, aber sie versucht es abzubilden, in welchen es sein kann. Und dann ist das zum Beispiel aus oder der FPGA ist mit Bitstream geflasht.
Genau.
Software ist, also so Linux-mäßige Software ist reingeladen.
Der Bootloader.
Achso, erstmal der, ja.
Ja, genau.
Bootloader ist reingeladen. Dann Linux ist, also es wurde mit dem Bootloader kommuniziert, um Fastboot anzuschalten, um dann per Fastboot ein Linux reinzutun in das Speichermedium. Dann wird davon gebootet oder er wird nochmal neu gestartet, was man will.
Ne? Genau, also da ist man sehr, sehr flexibel. Wir haben halt in den Test-Suits, die wir dann für Kunden schreiben, häufig auch die Anforderung, dass wir mal so Updates testen müssen, will heißen, da können wir dann auch abbilden, dass wir über SSH oder SCP oder HTTP dann was runterladen auf das Gerät und dann die Installation an der Stelle auslösen und dann tatsächlich gucken, ob der Neustart geklappt hat und wir im neuen System sind, weil das muss man der Strategy auch sagen. Hey, das Board ist jetzt mal weg. Hier passieren jetzt Reboot-Dinge, die du nicht erwartest. Nicht, da muss man Bescheid sagen, weil sonst sagt die Strategy, ja, den Zustand kenne ich nicht. Dann hau ich jetzt einmal mit dem Hammer gegen und dann sind wir wieder in einem Konsistenten.
Ja.
Genau.
Das heißt also, man kann in der Test-Suite dann halt auch sich von der Strategy Zustände wünschen.
Genau.
Also du sagst zum Beispiel, also in PyTest sagst du jetzt zum Beispiel, ich brauche ein fertig gebootetes Board.
So. Genau.
Dann hast du halt in der Strategy, das ist auch Python einfach.
Genau, das ist auch einfach
mit einer State Machine drin.
Ja.
Also dann fragst du die Strategy, kannst du mir das Board mal eben vollständig in ein Linux reingebootet und eingeloggt bringen.
Genau, das kann man einmal auf der PyTest-Seite sagen. Oder wenn man die Strategy bereits hat und das so ein komplizierter FPGA ist, wo die Schritte von Hand ausführen halt jedes Mal anstrengend ist, dann kann man dem LabGrid-Client auch sagen, hier, da drüben liegt die Konfigurationsdatei, daneben liegt die Strategy und ich möchte den Zustand haben. Und dann macht LabGrid-Client, also das interaktive Utility, genau dasselbe. Und so kann man das wiederverwenden. Das ist auch sehr praktisch.
Schön, schön, schön. Das heißt, wir haben jetzt den interaktiven Use Case haben wir eigentlich abgedeckt.
Ja, ich glaube,
so, du steckst es an und du kannst es kannst dich einloggen und dann, also kannst es an- oder ausschalten, kannst Software einspielen, kannst einloggen. Dann haben wir so, wir haben ein bisschen über Test Suites
geredet. Genau, wir haben so ein bisschen angeschnitten, wie so
die Was kann Strategy-Seite. Man da so drin machen? Was ist so das Übliche, was so in jede Test Suite eigentlich reinkommt?
Also normalerweise machen wir fast immer Update-Tests für Kundentest-Suite, weil die Kunden fast ausschließlich dann RAUG mit benutzen und wir halt sicher sein wollen, dass die Updates auch wirklich funktionieren. Wir haben teilweise...
Das Erste, was laufen muss, der Updater.
Ist halt elementar wichtig, unter dem Projektdruck dann tatsächlich die Software noch updaten zu können. Was wir häufig in den Test-Suites finden können, sind so Regressionstests. Ich habe zum Beispiel eine Test-Suite gesehen, da gab es einen Regression-Test, den man über ein spezielles Flag erst einschalten musste. Der hat einfach 10.000 Mal das Gerät rebootet und geschaut, ob der NAND-Flash richtig hochkommt, weil da innerhalb der Entwicklung genau so eine Regression mal aufgetreten war. Man hat festgestellt, manchmal startet der Barebox nicht, was ist da los? Und dann hat der Kollege halt, bevor er angefangen hat, da am Barebox Modifikationen zu machen, halt diesen Regression-Test geschrieben, damit der automatisiert laufen kann, während er am Ende was anderes tut. Und hat dann angefangen zu entwickeln, zu versuchen, das zu beheben. Und genau, sowas findet man darin auch häufig. Wir haben häufig so Standardtests für, passen die Variablen, nachdem wir das Board jetzt in Betrieb genommen haben. Also ist das der richtige Zustand, den wir erwarten? Abgleich mit einem...
Das ist jetzt sehr abstrakt.
Ach so. Naja, wir machen ja Software für das Gerät fertig. Und dann wissen wir, welche Werte nachher im Bootloader hinterlegt sein sollen, um zum Beispiel zu wissen, von welcher eMMC soll gebootet werden. Ja. Oder wie ist das Passwort, was an der Stelle hinterlegt sein muss. Sowas kann man auch mittesten. Und dann quasi verifizieren, dass das, was jetzt in der Software im Gerät ist, auch noch genau das ist, was man vorher auf der anderen Seite mal angegeben hat. Genau. Was für andere Tests haben wir noch? Viel so Hardware-Schnittstellen-Tests. Wenn wir zum Beispiel wissen, der Kunde hat hier auf der anderen Seite von diesem Serial Peripheral Interface, von dem SPI-Interface, einen Co-Prozessor angeschlossen, dann kann man zumindest mal gucken, ob die SPI-Kommunikation funktioniert, wenn man das möchte.
Klopf, klopf, klopf. Hallo, Co-Prozessor.
Genau. Oder auch, wenn man ein Eval-Board hat, wo der Co-Prozessor gar nicht angeschlossen ist, kann man auf der anderen Seite einen Logic Analyzer anschließen und dann über SigRock nachschauen, ob da die richtigen Informationen reinkommen.
Ist auch eine Ressource für.
Genau. Alle
vergessen.
SigRock Resource mit SigRock Driver.
Tja. Für Logic Analyzer und.
Ja, nicht nur für Logic Analyzer. Können wir auch
natürlich.
So. Ja. Wir haben auch Support für so Stromspannungsquellen, die über RS-232 gesteuert werden können. Gibt's auch irgendwie so einen ganzen Strauß an Geräten, die man benutzen kann.
Cute. Ja, das ist der automatisierte Test, der automatisierte Fall, so Test-Suite.
Genau.
Und dann gibt's das, was ich gerne als so halbautomatischen Use Case bezeichne. Also ich habe das schon zum Beispiel gemacht, dass ich halt irgendwie Ich hatte einen Kernel, wo es funktionierte, wo irgendein Feature, was ich gerne brauche, gerne funktionierend haben wollte. Filmen wir öfter mal. Ich hatte eine Kernel-Version, da funktionierte es. Ich hatte eine, wo es nicht funktionierte. Und dann hatte ich halt so ein Git bisect machen. So, aber mit Hardware drin. So, dann friemelst du dir halt ein Skript zusammen, wo du halt, so, hier, bau mal das vollständige Image mit der alten Kernel-Version. Lad das da rein, boote das Gerät, gucke, ob die Ressource, also die andere Art von Ressource, gucke, ob halt das Gerät auftaucht.
Genau.
Ja. Dann probier mal die neue Kernel-Version. Und dann siehst du, ja, da taucht es nicht auf. Und dann kannst du halt, wenn du dir das durchautomatisierst, kannst du halt sagen, so, dann bau mal die Kernel-Version in der Mitte, probier es damit aus und geht es dann. Und dann kannst du halt so Intervallschachtelungen machen, dann findest du den Commit, der es kaputt gemacht hat. Ja, sowas habe ich zum Beispiel gemacht.
So. Genau. Was ich jetzt als letztes gemacht habe, ist, ich habe einen Prozessor, da ist über die MIPI-DSI-Schnittstelle, ich weiß gar nicht, wie die Abkürzung jetzt ist. MIPI ist irgendeine Alliance und DSI ist Display
Media.
Serial Media irgendwas, genau.
Ja.
DSI ist Display Serial Interface.
Ja.
Was dieselben Patterns benutzt wie CSI, das ist das Camera Serial Interface und die, nur die Richtung ist anders, weil im Display schickt man natürlich Daten raus und Camera nimmt man Daten an.
Wer die Clock treibt, ist vielleicht ein Unterschied oder so.
Ja, ich glaube schon. Aber die Files sind auch dieselben. Anyway.
Yes.
Und da haben wir das Problem, dass wenn man das Display einschaltet, dann funktioniert das häufig einfach so und das Display geht dann, alles ist gut. Aber manchmal ist das Display so verschoben. Und zwar ist die erste Zeile, hat quasi schwarze Pixel, bis irgendwann das richtige Bild anfängt und dann läuft die Zeile so über in die nächste Zeile und deswegen sieht das Bild verschoben aus. Und da war ich diese Woche dran und habe versucht herauszufinden, was da los ist.
Also bei manchen Boots vom selben Gerät.
Manchmal, wenn man das Display anmacht, man musste nicht neu booten. Es hat gereicht, wenn man einmal den Weston ausgeschaltet hat und wieder eingeschaltet hat. Weston als Wayland Compositor. Weil der auch...
Die wir jetzt nicht erklären werden.
Nee, genau. Erklären wir jetzt nicht. Aber er macht quasi einmal das Display aus, wenn man den Weston abschaltet, weil das Display dann nicht mehr gebraucht wird. Und wenn man es wieder einschaltet, dann macht er auch das Display wieder an. Und das war distinkt beim Display wieder einschalten. Deswegen war das auch gut reproduzierbar. Da habe ich erstens dem LabGrid beigebracht, dass man die Videostreams nicht nur als Streams schauen kann, sondern dass man auch einen Screenshot machen kann. Quasi, also dann kein Screenshot, sondern Screen Grab von der USB-Kamera und den als JPEG speichert. Und dann habe ich LabGrid halt beigebracht, wie es dazwischen den Weston einmal ausschaltet und dann wieder einschaltet und dann mache ich den nächsten Screenshot. Dann warte ich 2 Sekunden und dann kann ich das halt 300.000, 3.000 Mal wiederholen. Und am Ende hat man dann, ich glaube, so einen 300 Mal wiederholen Lauf hat rund ein Stündchen gedauert, hat man dann 300 Screenshots. Und dann kann man halt raussuchen, ob das Problem noch auftritt, weil es tritt halt nur sporadisch auf. Und tatsächlich würde man jetzt denken, so Image-Analyse ist doch total das tolle Tool dafür. Und dann habe ich mir angeschaut, was man dafür tun müsste.
Auf 300 Bilder gucken ist auch gar nicht so viel Aufwand.
Genau, eigentlich. Vor allem, wenn man die auf seinem lokalen Laptop einfach kopieren kann aus dem Netzwerk. Ja. Dann macht man den Image-Viewer auf und dann drückt man einfach auf die rechte Pfeiltaste.
Gut, gut, schlecht, gut.
Ja, es geht schon nur so ein bisschen schneller. Unser Auge ist glücklicherweise sehr gut da drin, so Veränderungen innerhalb eines Bildes zu sehen. Will heißen, wenn es einmal so auf falsch flackert, siehst du sofort, okay, es ist definitiv noch da, dann gehst du ein paar Bilder zurück und dann weißt du genau, an der Stelle ist es kaputt gegangen. Und das hat meine Arbeit massiv vereinfacht, vor allem, weil ich auch große Regressionstests machen konnte, so über 3000 Wiederholungen, die dann rund 10 Stunden gedauert haben. Das war sehr, sehr praktisch, weil ich Parameter gefunden habe, wo es halt noch seltener auftritt. Und das quasi schon bei 300 Wiederholungen sah es schon sehr gut aus. Sah so aus, als würde es nicht wieder auftreten. Aber dann der Regressionstest über Nacht mit 10 Stunden hat gezeigt, nee, bei einem von 3000 Mal ist es immer noch da. Genau. Und sowas ist halt nur möglich, wenn es automatisiert ist.
Naja, nur möglich. Also...
Am Anfang habe ich auch da gesessen, habe mir das angeschaut und ich muss auch sagen, da wird man irgendwann müde von. So, weil du dir immer wieder dasselbe flackernde Bild anschaust und das hat es sieht halt immer gleich aus und manchmal denkst du dir, ha, war das jetzt falsch? Nee, ist doch richtig. Und ich glaube, das verfälscht viel von der Wahrnehmung, ob der Fehler jetzt noch da ist. Und über die Screen Grabs ist es sehr, sehr eindeutig.
Ja.
Genau.
Da hat es dir also geholfen.
Definitiv.
Ja, den hat es sich ja gelohnt, nicht? Benutzen, also sind auch andere Leute zu dem Schluss gekommen, dass sich das gelohnt hatte, dass man LabGrip benutzen könnte?
Ja, zumindest werde ich auch auf Konferenzen ab und zu mal angesprochen und sehen mir Leute, sie benutzen das, ist ganz toll. Und bin ich immer ganz interessiert, weil als Open-Source-Projekt ist es immer schwer herauszufinden, ob die Leute das eigene Projekt jetzt nutzen oder nicht, weil sie entweder sich bei dir melden müssen und sagen müssen, hey, ist total cool.
Es ist kaputt.
Genau, das ist dann die andere Seite. Entweder sie sagen dir halt, hey, es ist total cool, aber da haben die Leute meist keine Zeit für, weil es funktioniert ja und sie haben wichtigere Dinge zu tun. Oder sie kommen halt dann bei dir vorbei und sagen, ey, ist kaputt. Und du stehst da so, oh, ich weiß gar nicht, was ihr da alles so gerade anstellt. So, ich habe immer das Gefühl, so ein Teil der Issues, die wir beim LabGrid sehen, ist auch einfach so Infrastrukturprobleme, weil wir halt sehr viel von diesem Stack ausnutzen und auch in unserer Infrastruktur halt davon ausgehen, dass unsere Netzwerkverbindungen sehr solide sind. Mhm. Wenn man dann anfängt, das über Wi-Fi zu machen oder versucht, das Ganze übers Internet zu machen, dann sind diese Annahmen, die wir ursprünglich bei der Entwicklung getätigt haben, natürlich nicht mehr valide.
WLAN-Steckdosen kann man auch anschließen.
Stimmt, Tasmota Powerports.
Irgendwann haben wir das Spiel zu Ende gespielt.
Ich kann mich noch dran erinnern, weil ich die Implementierung dafür gemacht habe.
Ich hatte die Dinge auf dem Schreibtisch, um sie zu flashen. Mhm. Ja. Eine andere Software reingespielt. Oder wir erfahren bei den Open Source Projekten aus den Medien daraus. Wie bei Rauk.
Genau.
Dann so, oh, die benutzen das auch. Ja, schön. Herzlich willkommen.
Meine Home Assistant VM aktualisiert sich über Rauk.
Spannend. Ja. So kam es im Kreis zurück zu dir.
Ja, genau. Ja, also das ist manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, aber es ist immer schön zu hören, dass Leute das benutzen und es funktioniert. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie damit wahnsinnig glücklich sind, weil normalerweise lief Softwareentwicklung bei ihnen halt so, dass alle ihre Entwickler gleichzeitig an der Software gearbeitet haben. Und dann ging es irgendwann Richtung Release. Das Release-Datum kam.
Jetzt tun wir es auf die Hardware.
Genau, jetzt muss es auf die Hardware. Das Release-Datum kam näher und das Erste, was sie festgestellt haben, es bootet gar nicht mehr. Und dann fängst du irgendwie bei Punkt Null an. Und sie sind halt jetzt so weit, dass sie zumindest sicher sind, dass alle Software, die bei ihnen da rausfällt, mal auf einem Gerät gestartet ist. Und er meinte, es ist schon so viel wert. Sie müssen so viel weniger debuggen, dass sich das schon gelohnt hat.
Ja, nett. Ja, was passiert aktuell im LabGrid-Land?
Aktuell im LabGrid-Land. Ich glaube, der letzte große Umbau, den wir gemacht haben, war die Integration oder nicht Integration, der Wechsel der Remote Procedure Kommunikationsinfrastruktur. Langes Wort. Wir müssen ja zwischen den einzelnen Komponenten innerhalb der Remote-Infrastruktur kommunizieren. Also
Client-Exporter und Coordinator.
Exakt, wollte ich gerade sagen. Die Exporter müssen mit dem Coordinator reden, der Client muss mit dem Coordinator reden. Und ursprünglich haben wir 2016 mal angefangen, dafür Crossbar mit Autobahn zu benutzen. Crossbar ist eine Implementierung von Web Application Messaging Protokoll. Das ist auch ein RFC, glaube ich, sogar geworden. Aber die einzige Broker-Implementierung, die es gibt, ist Crossbar. Es gibt irgendwie noch Client-Libraries in anderen Sprachen, aber ich glaube, der einzige Broker, den es gibt, ist so eine Crossbar. Die Idee dahinter ist, man startet so eine Crossbar-Instanz und alle Komponenten verbinden sich dahin und dann gibt es einen Message-Bus, wo man einfach Nachrichten reinwerfen kann oder an bestimmte Leute zustellen kann. Und das macht genau diese Broker-Infrastruktur.
Es kommuniziert Dinge übers Netzwerk.
Genau, es schiebt Daten, es kommen Daten von der einen Seite rein und sie werden an die richtige andere Seite rausgegeben. Mhm. So kann man sich das vorstellen. Nun ist es so, dass die Crossbar-Infrastruktur aber seit einer Weile leider nicht mehr so richtig maintained wird. Das heißt, bei uns wurde der Leidensdruck immer größer, da die Infrastruktur mal zu wechseln. Und das haben wir mit der Tech Week dieses Jahr gemacht. Wir haben uns also zu dritt für eine Woche hingesetzt und haben den ganzen Crossbar-Teil da rausgeworfen und haben das auf gRPC, das ist das, ich weiß nicht, ob G für Google
RPC? G steht für Google, oder?
Ja, ich bin mir nicht sicher. G
steht vielleicht nicht mehr für Google, das ja, ändert sich ja dann und wann.
Ja, aber genau, wir benutzen an der Stelle jetzt gRPC und das ist auch schon seit ein paar Monaten eingebaut.
Es tut Kram im Protobuf.
Genau,
es ist Google, es macht Protobuf.
Es macht natürlich Protobuf, genau. Es serialisiert die Dinge alle über Protobuf. Das Web Application Messaging Protokoll hat sie, glaube ich, alle früher über JSON serialisiert. Aber das war immer sehr intransparent für uns, weil wir den Teil auch nicht anfassen mussten. Und jetzt machen wir die Serialisierung halt selbst in Protobufs. Und dann können wir damit die Kommunikation zwischen Coordinator, Exporter und Client wieder aufbauen. Und das funktioniert im aktuellen Master auch schon. Wir haben auch noch keinen Release damit gemacht, weil wir festgestellt haben, dass bei größeren Infrastrukturen, so wie bei uns, manchmal Konsistenzfehler auftreten können.
Komm, steckt man da mal 20 Exporter dran, schon fällt es
ein. Ja.
Dann und wann, sehr selten.
Vor allem, wenn man zwischendurch den Geräte neu startet und wir vermuten, dass da einer der Fehler ist. Da sind wir aber im Moment noch aktiv dabei. Das würden wir gerne noch beheben und dann gibt's auch das nächste Release und dann sind wir von der Crossbar-Infrastruktur auf gRPC gewechselt. Und was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass das einen großen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Wir hatten ja vorher das Web Application Messaging Protokoll über Autobahn und Autobahn hatte sehr viele Python Dependencies. Sehr viele Python Dependencies heißt, dass es immer sehr lange braucht, um das Command Line Utility zu starten. Mhm. Das heißt, teilweise hat man da auf Enter gedrückt und dann hat man 1,5 Sekunden gewartet. Und für den ungeduldigen Entwickler ist das natürlich das Schlimmste, wenn er da 1,5 Sekunden warten muss. Mit gRPC sind wir sehr konsistent unter einer halben Sekunde, teilweise bei 200 Millisekunden, je nachdem, wie schnell der eigene Entwicklungsserver ist.
Genau. Aber das heißt, bald müssen alle User einmal alle Komponenten gleichzeitig aktualisieren.
Genau, man muss leider alle Komponenten gleichzeitig aktualisieren, einfach weil wir es aus unserer Sicht in der Entwicklung als sehr kompliziert empfunden haben, beide Systeme zu unterstützen. Was man allerdings nicht machen muss, ist irgendeine Migration vornehmen, weil das Format, in dem der Koordinator seinen Zustand abspeichert, das ist einfach gleich geblieben. Mhm. Das heißt, man muss einmal seinen Koordinator und seinen Exporter abschalten, dann installiert man die neue Software, startet den neuen Koordinator und die neuen Exporter und alles sollte genauso funktionieren wie vorher. Genau.
Tja. Willst du uns noch wirklich schnell einen Bug erzählen? Weil eigentlich geht's ja um Bugs
hier. Eigentlich geht's,
genau. Lagerfeuer-Stories.
Wenn man testet, dann findet man Bugs. Das haben wir sehr schnell festgestellt. Wir haben damals jetzt 2016 angefangen und die erste Implementierung von Labcrit, die konnte vor allem auch das Power schalten und die serielle Konsolenverbindung machen. Mhm. Und wenn man sich auf so einem Embedded-Linux-Computer anmelden will, gibt es so ein kleines Programm, was da läuft, was Username und Passwort abfragt. Das ist die Getty. Und wir haben dann festgestellt, dass manchmal unsere Logins fehlschlagen. Da wird der Nutzername einfach nicht richtig eingegeben. Und statt dass man das Labcrit an der Stelle dann root eingetippt hat in die Getty, ist da ein O-Rot rausgekommen. Er hat quasi die ersten beiden Buchstaben einfach so verdreht. Und dann haben wir uns gewundert und haben...
Das ist ein Computer, der mit einem Computer redet.
Ja, genau. Haben wir uns gewundert, wo ist denn das kaputt gegangen? Und dann haben wir ganz viel im Labcrit gesucht. Und wir haben festgestellt, nee, im Labcrit ist das eigentlich alles gut, weil wir uns dann auch mal, das war auch schon Kommunikation übers Netzwerk, dann haben wir uns einen Wireshark genommen und haben uns angeschaut, was steht in den Netzwerkpaketen drin?
Nicht OROT.
Da steht nicht OROT drin, da stand root drin. Und dann haben wir festgestellt, es gibt in der Getty, wenn sie auf einem seriellen Interface läuft, gab es eine Race Condition. Und zwar, wenn da ein Zeichen ankommt und dann kommt zu schnell ein weiteres Zeichen an, dann liest er das Zeichen davor zuerst.
Ja.
Und dann erst das Zeichen, für das er den Interrupt gekriegt hat. Und dann macht er halt aus einem RO ein OR und dann versucht man sich mit OROT einzuloggen.
Normalerweise passiert das halt nicht. Normalerweise ist das alles eher gemächlich.
Genau, der Entwickler kann ja gar nicht so schnell tippen, dass er da irgendwie in den Rails-Bereich kommt. Aber wir haben natürlich über das Netzwerk einfach die Daten hingepustet und gesagt, das muss schon gehen. Genau, und das haben wir dann upstream gefixt. Wir haben so einen kleinen Patch für die Getty fertig gemacht und der wurde auch genommen. Aber unsere Geräte waren natürlich immer noch mit den alten Getty-Versionen
halt so ist es mit der Geschichte. Also die alte Getty-Version, ich weiß, so schnell ist sie wahrscheinlich nicht weggegangen.
Genau, also mittlerweile ist sie wahrscheinlich auf allen Geräten, die wir so haben, definitiv gefixt. Das ist auch
ein bisschen her.
Das ist auch schon 8 Jahre her, genau. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dem Serial Driver im LabGrid beigebracht, das ist der mit dem seriellen Interface kommuniziert, dass es ein TX-Delay gibt. Ah. Und da kann man sagen...
Da kommt es her.
Da kommt es her, ja, genau. Ah. Da kann man sagen, hier, warte doch mal 0,01 Sekunde oder 0,001 Sekunde, bevor du Zeichen sendest, und das bremst es ausreichend aus, dass die Getty wieder konsistent funktioniert.
Ja, schönes Ding, ne? Scheint, wir haben Architektur haben wir gehabt, ein bisschen Historie, ein bisschen Motivation, ein bisschen wie man es benutzt. Wir haben Bug drin gehabt, tagesaktuelle Informationen.
Was ich die letzte Woche getan habe, ja.
Ja, brauchst du noch. Fehlt dir noch was?
Habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube.
Nee, wieso? Ne? Gerne ausprobieren, gerne contributen und gerne... Wenn es jemand benutzt, mal Bescheid sagen oder so?
Genau.
Es gibt Mail. Aufkleber.
Es gibt. So. Wir haben Aufkleber. Wir schicken gerne Aufkleber. Wir haben wunderschöne Vinyl-Aufkleber, die ich mal geordert habe. Schickt mir eine Mail. Sagt mir, wenn ihr es benutzt, wenn es euch Spaß macht, wenn es euch hilft.
Falls du deine Mailadresse, ich glaube, die findet man raus, oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, ja. Das ist Aufgabe, einfach Hausaufgabe. Findet das raus. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt 10 Folgen. Kernel Panic Board on Fire gemacht und hören uns in der 11. Tschüss.
Ciao.